ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Schönen guten Morgen und hallo am Donnerstag. Nach dem Sieg nach Elfmeterschießen von Hertha BSC im DFB-Pokal hatte ich eine sehr kurze Nacht. Trotzdem bringen wir Sie hoffentlich wach und wichtig in den Tag. Tom Böttcher und ich fragen angesichts des erneuten Desasters bei der PISA-Studie unseren Kommentator Hajo Schumacher, ob Deutschland die richtigen Prioritäten für die Zukunft des Landes setzt. Außerdem sprechen wir mit einem Sicherheitsexperten über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Los geht's aber mit diesem unglaublichen Fußballspiel. Also ich habe ja in meinem Leben schon Dutzende, hunderte Spiele wahrscheinlich im Stadion erlebt. Sowas wie gestern Abend nicht. Darin werde ich noch in 20 Jahren denken an dieses Spiel, weil sowas habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Das war das Pokal-Achtelfinale Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Fast 60.000 Zuschauer im Stadion. Und Hertha lag zurück 2-1 und dann scheidet man ja aus dem Pokal aus. Hertha lag zurück, muss man sagen, bis zur 90. Minute.
Die Gelegenheit für Fabi Reese aus der zweiten Reihe. Schuss! Und der ist Tor! Fabi Reese! 2-2 in der letzten Spielminute.
Ach, das liebe ich immer sowas.
Ja, das war die 90. Minute, also gab es die Verlängerung. Die lief dann wieder nicht gut. Hertha lag 2-3 zurück und eine Verlängerung endet dann nach der 120. Minute. Also bis zur 120. Minute lag Hertha zurück.
Genau in den Fuß von Fabi Reese, der kann den Ball kontrollieren. Geht rein in den 16er. Fabi Reese, Hereingabe, Schuss! Tor! Tor! Für Hertha! In der 120. Spielminute.
Kelly,
das gibt's doch nicht.
Du hast den Kollegen erkannt, der da so geschrien hat, ne?
Das war der Kollege Lars Becker,
toll,
der hier gerade total ausgerastet ist.
Super, Lars, ja, großartig.
Also, dann stand es 3-3 und dann gab's ein Elfmeterschießen und dann hatten vier Schützen von Hertha getroffen und dann verschoss der vierte Schütze des HSV und dann war klar, ich meine, Sie haben den Namen jetzt schon öfter gehört, wer wird den letzten Elfmeter schießen?
Fabi Reese hat jetzt hier die Entscheidung auf dem Fuß. Ball ist freigegeben. Reese läuft an. Trifft! Fabi Reese macht das Tor! Und Hertha ist im Viertelfinale!
Ja,
ein Hormonüberschuss, das ist ja toll.
Mit wildfremden Menschen habe ich in den Armen gelegen. Wir sind da durch die Gegend getanzt.
Wahnsinn.
Es war unglaublich. Und natürlich war besagter Fabian Reese auch komplett glücklich.
Ja, es ist tatsächlich der erste Ball. Ich glaube, es ist mit eins der besondersten Spiele, die ich bislang erleben durfte. Da lasse ich gleich das Team drauf unterschreiben. Und dann kommt es auf einen Ehrenplatz bei mir zu Hause.
Muss man halt sagen, der bekommt dann, glaube ich, eine Auszeichnung als Spieler des Spiels und darf den Ball mitnehmen? Oder
Man of the Match, den darfst du nicht mitnehmen. Den hat er dann einfach mitgenommen.
So.
Aber so ein Spiel wird er vermutlich so bald nicht wieder machen. Und auch Trainer Pal Dardai war sehr glücklich.
Wir haben sehr viele junge Spieler, die waren sehr unermüdlich. Und ich glaube, deswegen haben wir auch zum Schluss verdient gewonnen. Natürlich mit Quäntchen Glück, weil Elfmeterschießen ist nicht einfach. Fünfmal treffen, das ist schon eine halbe Sieg.
Ja, und er hat sehr viele junge Spieler, so auch der Torwart, der natürlich auch zum Helden wurde, Tjaak Ernst, der einen Elfmeter gehalten hat, aber er blieb bescheiden.
Aber nichtsdestotrotz hat man heute gesehen, dass wir einfach ein eingeschworener Haufen sind, dass wir eine geile Truppe sind, wo jeder für jeden kämpft und ich glaube, das hat man heute auf dem Platz gesehen und deswegen purer Stolz heute einfach über die gesamte Mannschaftsleistung.
Ja, Gratulation an Hertha BSC, Einzug also ins Viertelfinale im DFB-Pokal, nur noch 8 Teams sind dabei. Du darfst dir jetzt noch aus Hertha-Sicht einen Gegner für die nächste Runde wünschen.
Ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, das wäre okay und nicht schön wäre ein Auswärtsspiel in Leverkusen.
Ja, okay.
Wohin führt der Krieg in Nahost? Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu lässt keine Zweifel daran, dass er weiter hart gegen die Hamas vorgehen will.
Wir werden weiter alles tun, um alle Geiseln zurückzubringen, um diese heilige Aufgabe der Rückkehr all unserer Geiseln zu erfüllen, um die Hamas zu zerstören und um sicherzustellen, dass aus dem Gazastreifen keine Bedrohung mehr auf Israel ausgehen wird, werden wir weiter mit voller Kraft kämpfen. Darauf haben sich unsere Kämpfer in den Tagen der Feuerpause vorbereitet, auf einen entschiedenen Sieg über die Hamas.
Durch dieses Vorgehen ist die Situation für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen katastrophal. Viele wissen nicht mehr, wohin sie fliehen sollen. Und es werden Stimmen laut, die die israelische Kriegsführung in Frage stellen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert den Weltsicherheitsrat jetzt in einem Brief auf, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen. Ein ungewöhnlicher Vorgang, den Israel als Affront empfindet. Aber wie sieht dieser mögliche Sieg überhaupt aus? Was ist zum Beispiel genau damit gemeint, die Hamas vollständig zerstören zu wollen.
Über die Lage in Gaza sprechen wir mit Peter Neumann. Er ist Sicherheits- und Terrorismusexperte vom King's College in London. Guten Morgen, Herr Neumann.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was wissen Sie über die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza?
Ja, die ist sehr schlecht. Es wurden ja die ganzen Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden evakuiert. Und genau dort finden jetzt diese Kämpfe statt. Also das ist eine ganz, ganz komplizierte Situation, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Hamas eben keine militärische Organisation im klassischen Sinne ist, die man klar von der zivilen Bevölkerung trennen kann, sondern es ist auch eine religiöse, eine politische Bewegung. Es ist die Regierung im Gazastreifen bis vor kurzem gewesen und deswegen sehr, sehr eng mit der Gesellschaft verwoben.
Kann Israel die Hamas bekämpfen, ohne die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu sehr zu gefährden?
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und deswegen war es, glaube ich, auch ein Fehler, die Latte von Anfang an so hoch zu legen und zu sagen, wir werden die Hamas komplett zerstören. Ich glaube, das Beste, was Israel erreichen kann, ist, die militärischen Fähigkeiten der Hamas so zu beschädigen, dass es eine Terroroffensive wie am 7. Oktober nicht noch einmal durchführen kann. Sie komplett zu zerstören, ich glaube, der Preis dafür in der Zivilbevölkerung wäre so hoch, dass er unakzeptabel wäre.
Können Sie denn nachvollziehen, dass der UN-Generalsekretär sich jetzt in einem Brief an den Weltsicherheitsrat wendet und damit eindeutig Israel kritisiert?
Naja, der steht natürlich ganz schön unter Druck von vielen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die sagen, das muss jetzt aufhören. Ich glaube, man muss auch die andere Seite sehen und man muss auch sehen, dass natürlich Israel diese Kampagne weiterführen muss, als Selbstverteidigungsrecht. Man muss natürlich auch sehen, dass ein Großteil dieser zivilen Opfer in diesem Konflikt auch darauf zurückgehen, dass Hamas sich hinter diesen Zivilisten versteckt.
Israel wurde heute vor 2 Monaten auf brutalste Art und Weise von der Hamas angegriffen. Immer wieder gingen und gehen Raketen aus dem Gazastreifen in Israel nieder. Was soll Israel denn dagegen tun?
Ja, ich glaube, es existiert tatsächlich ein Konflikt. Auf der einen Seite möchte Israel die Hamas zerstören, auf der anderen Seite möchte es alle Geiseln zurückbekommen. Die einzige Geisel, die von Israel selbst bisher befreit wurde, das war eine einzige. Die alle anderen Geiseln wurden in Deals an Israel zurückgegeben. Und deswegen braucht in gewissem Sinne Israel weiterhin die Hamas, um diese Deals zustande zu bringen. Auf der anderen Seite möchte Israel die Hamas zerstören. Also meiner Meinung nach stimmt die ganze Strategie nicht und deswegen müsste man da überdenken.
Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass durch die Angriffe eine nächste Generation von jungen Palästinensern radikalisiert wird?
Naja, das ist natürlich das Riesenproblem, dass die Konsequenzen dieses Konfliktes, der jetzt gerade stattfindet, selbst wenn der morgen enden wird, dass die Konsequenzen dieses Konfliktes noch lange nachdauern werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch Gedanken macht darüber, was ist eigentlich das politische Endgame? Was ist eigentlich das Szenario, was am Ende stehen sollte? Wer baut den Gazastreifen wieder auf? Wer wird den Gazastreifen regieren? Gibt es arabische Staaten zum Beispiel, die dort Verantwortung übernehmen können? Was ist die politische Lösung? Und auch da hört man eigentlich von Israel sehr, sehr wenig.
Wie könnte eine politische Lösung für den Nahostkrieg aussehen? Über diese Fragen haben wir mit Peter Neumann gesprochen. Er ist Sicherheits- und Terrorismusexperte vom King's College in London. Vielen Dank, Herr Neumann.
Vielen Dank.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023 und Grund zum Feiern hat ein ehemaliger Radio 1-Kollege. Er war von 1998 bis 2011 Moderator der Sendung Show Royale, jetzt wissen Sie schon, einer von beiden ist es, zusammen mit seinem Freund und Kollegen Christoph Grissemann. Er hat mehrere Romane geschrieben, im österreichischen Fernsehen ORF ist er, man kann es nicht anders sagen, ein Star. Heute wird der in Duisburg geborene Dirk Stiermann, 58 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Wer gerade eine Erkältung hat, Grippe, Corona oder eine andere Infektionserkrankung, muss derzeit noch in die Arztpraxis, um sich krankschreiben zu lassen. Heute will der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken entscheiden, ob sich Patientinnen und Patienten bei leichteren Erkrankungen künftig generell telefonisch vom Arzt krankschreiben lassen können. Anders als sonst bei solchen Richtlinien sollen Versicherte diese Möglichkeit sofort nach dem Beschluss nutzen können.
fast direkt vor ihrer Haustür.
Beginnt das Chanukka-Fest. Chanukka wird auch Lichterfest genannt und ist ein 8 Tage andauerndes, jährlich gefeiertes jüdisches Fest. Das traditionelle zentrale Chanukka-Lichterzünden am Brandenburger Tor jährt sich in diesem Jahr zum 18. Mal und findet zum ersten Mal mit einem Bundeskanzler statt. Olaf Scholz hat sich angekündigt. Das jüdische Lichterfest endet am 15. Dezember. Zu den Ehrengästen und Rednern der Zeremonie gehören auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner von der CDU, der Botschafter des Staates Israel, Ron Prosor, sowie die Familie der entführten Deutsch-Israelin Jadon Roman.
Das geht gar nicht.
Kindern bei Schlafstörungen ohne ärztlichen Rat einfach Melatonin zu geben. Wenn Kinder unter ernstzunehmenden Schlafstörungen litten, sollten Eltern sich nicht auf freikäufliche Mittelchen verlassen, raten Kinderärzte. Eltern gingen damit ein ziemliches Risiko ein, dass möglicherweise schwerwiegende Krankheiten übersehen werden. Auch ein Hirntumor etwa könne Schlafstörungen verursachen. Anlässlich der heute beginnenden 31. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin im Estrell Convention Center in Berlin-Neukölln gibt es deswegen den Rat, auch bei Schlafstörungen gehören Kinder zum Kinderarzt.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass die Weltklimakonferenz jetzt in die zweite Woche und damit ihre entscheidende Phase geht. Gleich zu Beginn der Konferenz in Dubai hatte es ja einen Erfolg gegeben, als ein Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste gegründet wurde. Doch in der zweiten Woche, die heute beginnt, rücken die strittigen Themen und konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz in den Mittelpunkt. Ob es am Ende eine Einigung geben wird, ist derzeit völlig offen.
Heute startet in Berlin die Kultusministerkonferenz. 4-mal im Jahr treffen sich die Verantwortlichen in der Bildungspolitik der Länder, um gemeinsam Weichen für die Zukunft zu stellen. Es dürfte einiges zu besprechen geben, gerade nach dem schlechten Ergebnis der jüngsten PISA-Studie. Auch viel Geld wird nötig sein, um das Blatt zu wenden. Während die Bundesregierung noch nach Auswegen aus ihrer Haushaltsmisere sucht, steht für Bildungsexpertin Mirle Giagmala fest:
Wir riskieren den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig. Das wird auch an vielen anderen Fragen diskutiert. Wir diskutieren es nur nie im Zusammenhang damit, dass wir gerade es nicht schaffen, so viele Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft vorzubereiten, in der sie tatsächlich auch arbeiten können und dem jetzigen Arbeitsmarkt gut zur Verfügung stehen können.
Soweit Bildungsexpertin Mirle Giagmala gestern hier auf Radio 1.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar. Mit Hajo Schumacher.
Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo Schumacher.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, diese Frage, ich ahne, wie es ausgeht. Setzt Deutschland die richtigen Prioritäten für die Zukunft des Landes?
Ey, oh. Da muss ich aber lange mal drüber nachdenken jetzt. Schwierige Frage. Nee, tut es natürlich nicht. Und was ich noch schlimmer finde, ist, nichts davon ist neu. Also, der erste PISA-Schock ist 20 Jahre her. Man hat den Eindruck, boah, Murmeltier, Déjà-vu, schon wieder die ganze Geschichte. Was ich ehrlich gesagt noch schlimmer finde, was meiner Meinung nach zu wenig thematisiert wird, sind die jungen Menschen ohne Schulabschluss, die wir jedes Jahr in die Welt lassen. Also jetzt nicht welche, die eine Klasse wiederholen oder so, sondern welche, die einfach komplett ohne Schulabschluss ins Leben gelassen werden. Das ist jedes Jahr eine Kleinstadt. Wir reden immer über Einwanderung in die Sozialsysteme so von außen. Ja, hier haben wir eine Binnenmigration in die Sozialsysteme von unseren eigenen Kindern. Weil wenn wir diese Schulabbrecher ins Leben lassen, dann wird das nicht viel mit einer Ausbildung. Und du kannst davon ausgehen, dass sie dann halt irgendwann auch beim Amt stehen, was eine unfassbare Verschwendung von Talenten und Zeit und Motivation. Wir alle kennen diese Zahlen von wegen Kinder aus Bildungsbürgerhaushalten werden auch wieder Bildungsbürger und Kinder aus prekären Verhältnissen haben überhaupt keine Aufstiegschancen. Das war mal anders. Gerhard Schröder, Joschka Fischer, zweiter Bildungsweg aus kleinen Verhältnissen hochgerackert und so. Solche Geschichten, ehrlich gesagt, hört man relativ selten. Kann vielleicht auch sein, dass unsere politische Führung so ein bisschen den Kontakt zum Kind oder zur Elternwelt verloren haben. Zufall oder nicht, aber weder Merkel noch Scholz haben Kinder. Hängt das miteinander zusammen? Ich weiß es nicht. Ich lese gerade die Biografie von Hendrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten. Okay, ja, gebe zu, ist jetzt auch keine wirklich erotische Spannungsliteratur. Aber was interessant ist, der hat mit Mitte 40 nochmal so als als Spätvater hat er nochmal ein Kind bekommen, beziehungsweise seine Frau natürlich. Und alle um ihn rum sagen, das hat ihn total verändert. Ja, also er guckt einfach anders auf die Welt. Zum Beispiel auf Kita-Probleme oder sowas. So, und jetzt einfach mal zur Frage, wenn man das schon 20 Jahre lang nicht schafft, wie repariert man denn so ein System? Ist ja nicht damit getan, ein paar Schulen zu sanieren. Das ist natürlich klar eine äußere Form, aber da muss ein bisschen mehr getan werden. Problem ist, dieses Bildungssystem ist Europa, national, Landesebene, kommunal, viergeteilt. Wer kennt die Bildungsministerin im Bundeskabinett, muss man immer erstmal nachdenken. Ach ja, richtig, Frau Stark-Watzinger. Wenn die irgendwelche Programme auflegt, dann muss die Schule irgendwo in der Kommune, das muss da noch lange nicht ankommen. Ja, es ist also ein wahnsinnig kompliziertes System. Und Markus Gabriel, das ist so einer der führenden Philosophen gerade in Deutschland, der spricht von dem Phänomen der Hyperkomplexität. Haben wir vielleicht im deutschen Sozialsystem auch schon erreicht. Das heißt, wenn ein System so vielschichtig und so viele Abzweigungen hat, dann weiß man nicht mehr, wo man vorne drehen soll, was dann hinten rauskommt. Ja, also es entwickelt ein Eigenleben. Und das hat unsere Bildungspolitik inzwischen leider auch geschafft, dieses Eigenleben, was nicht mehr so richtig steuerbar ist. So, und was dazu kommt, ist so eine gewisse Mentalitätsfrage, wenn ich mir das angucke, wie über Kinder so generell berichtet wird, doch immer nur als Mangelsysteme, ne? Jetzt haben sie auch noch psychische Probleme, sie sind zu dick, sind in der Schule schlecht, hängen den ganzen Tag vorm Rechner. Vielleicht täte da mal ein bisschen Respekt ganz gut, ja, einfach auch mal fragen, hey, warum guckt ihr jetzt gerade diese Anime-Geschichten, warum gibt's kein Skateboard oder Rap-Battle oder sowas in der Schule, ich meine, nicht mal Schulhöfe sind nachmittags geöffnet. So, und jetzt kommen wir zum Lehrerberuf in Japan, die deutlich bessere PISA-Zahlen haben, werden auch Grundschullehrer schon wie Professoren bezahlt, vor allen Dingen auch angesehen. Ja, wir zitieren immer noch Gerhard Schröder, ne, alles faule Säcke. Zukunft des Landes, ja, ist relativ simpel. Ich hatte neulich ein Fachgespräch mit einem jungen Menschen, der sagte ziemlich ungeschminkt, also sei ihm dann doch ein bisschen unhöflich hier in Deutschland, so der ganze Umgang respektlos. Und er könne sich gut vorstellen, nach seinem dualen Studium woanders hinzugehen. Die Schweiz zahle sehr gut, Skandinavien auch sehr interessant oder vielleicht dann doch in die USA. Ja, die Frage ist also gar nicht, wie reparieren wir unsere Schulen, sondern die Frage ist, wie sind wir überhaupt für junge Menschen noch attraktiv? Wissen, dass wir ein überaltertes Land sind und ja, wir gucken halt mehr auf den Seniorenteller als auf die Kita. Zum Schluss möchte ich einfach nur Christian Wück, den Trainer der U17, nochmal kurz zitieren. Der hat eine Hashtag-Strategie für seine 17-jährigen Kicker entwickelt. Fand ich total lustig. Also er hat gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwelche PowerPoint-Folien präsentiere zur Mannschaftsbesprechung, das ist doof. Aber jeder Spieler kriegt so ein Hashtag. So Marco würde dann so kriegen, so Hashtag Kommunikationsgenie oder so. Und diese, mir würden auch noch andere Sachen einfallen, aber heute ist irgendwie Friendly Thursday. Also jeder der 11 Spieler, die Ersatzspieler natürlich auch, kriegen halt so eine bestimmte Fähigkeit, die wird in einem Hashtag gebündelt und damit haben die gleichzeitig so ihre Rolle, ihre Bedeutung und so weiter verinnerlicht. Ja. Kann man sagen, was ein Scheiß, was eine Spielerei, aber es hat funktioniert. Ja. Die haben einfach diese, naja, wie sagt man, die haben sie gekriegt, die Ansprache war vernünftig. Und damit hat Christian Wück gezeigt, mit welchen einfachen Mitteln man einfach so ins Gespräch kommen kann. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass uns das auch in den nächsten 20 Jahren politisch nicht so richtig gelingt. Wir reden wahnsinnig viel über den Schutz des ungeborenen Lebens. Vielleicht sollten wir uns langsam mal um den Schutz des geborenen Lebens kümmern. Aber in 20 Jahren wird sich bis dahin auch nichts verändert haben.
Und der Donnerstagskommentar mit Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Tom Waits, Sänger und Komponist.
Den meisten Menschen ist es egal, ob du ihnen die Wahrheit sagst oder ob du lügst, solange sie nur gut unterhalten werden.
Ende. Bedenkpause.
Das war's mit Wach und Wichtig für heute. Mein Name ist Marco Seifert. Ich schlafe jetzt durch. Bis zur morgigen Ausgabe. Haben Sie einen schönen Tag.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.